Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief.
Epheser Kapitel 2, Vers 19 bis Kapitel 3, Vers 13. Wir sind bei dem Gedanken stehen geblieben, dass Jesus unser Friede ist und dass wir jetzt sowohl Juden wie auch Heiden als Gläubige durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater haben. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr, und ihr merkt, es geht wieder um die Heidenchristen, okay? So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir waren, heilsgeschichtlich betrachtet, Fremde. Wir gehörten nicht zum Volk Israel, wir waren Nichtbürger. Die Heiden hatten in der Heilsgeschichte einen absoluten Außenseiterstatus. Sie waren wirklich draußen, aber das ist jetzt Vergangenheit. Sondern ihr seid Mitbürger. Wir gehören jetzt vollwertig zur Ekklesia des Messias. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, zeitlich betrachtet kommen zuerst die Juden in die Gemeinde, aber dann kommen eben die Heiden in Masse nach. Und dieser Begriff Gottes Hausgenossen macht eines ganz klar. Wir sind Familie. Wir gehören ohne Einschränkungen dazu. Hausgenosse sein in der römischen Kultur bedeutete erstens Zugehörigkeit, zweitens Identität und drittens Schutz. Und das Gleiche gilt bei Gott. Wir sind, was unsere Zugehörigkeit angeht, Familie Gottes, unsere Identität, wir sind Kinder Gottes und Gott selber passt auf uns auf. Und das ist wichtig, dass wir als Heiden das begreifen. Wir sind nicht Christen zweiter Klasse. Obwohl natürlich der Ursprung unseres Glaubens ist jüdisch. Gegenüber der Frau am Jakobsbrunnen sagte Herr Jesus mal, das Heil kommt aus den Juden. Und das gilt auch weiterhin. Epheser Kapitel 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Aus dem Bild der Hausgemeinschaft wird jetzt das Bild eines Tempels. Die Grundlage dieses Tempels bilden die Apostel und Propheten. Achtung, bei den Propheten handelt es sich hier nicht um alttestamentliche Propheten. Es sind die Propheten des Neuen Bundes. Wenn man weiterliest, heißt es nämlich dann über dieselbe Gruppe etwas später, dass Gott jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist Dinge offenbart hat. Werdet ihr nachher sehen. Ich muss es nur hier vorne wegziehen. Also jetzt offenbart Gott seinen heiligen Aposteln und Propheten etwas und dieselbe Gruppe ist hier gemeint. Das Fundament des neutestamentlichen Tempels legen geistbegabte Prediger. Und zwar solche, die durch den Geist angeleitet, autoritativ Gottes Wort in die Gemeinde hineinsprechen. Und das ist der Auftrag von Aposteln und das ist der Auftrag von Propheten, dass Gott durch sie spricht. So, da wird eine Grundlage gelegt. Und jetzt heißt es hier, Jesus davon ist der Eckstein. Also Jesus ist im Tempel Gottes der Eckstein. Und wenn ihr mal Kommentare lest, dann fragt man sich immer so, ist mit diesem Begriff Eckstein der Stein gemeint, der unten in der Ecke liegt oder oben der Abschlussstein? Und hier glaube ich, dass es tatsächlich um den Stein am Boden geht und nicht um den Schlussstein eines Gewölbes. Und der Grund, warum ich das glaube, hat einfach damit zu tun, dass der Bau, um den es hier geht, dieser Tempel, der ist noch gar nicht fertig. Der läuft noch, der hat gerade angefangen. Es geht ums Fundament. Da ist ein Fundament gelegt worden durch die Apostel und Propheten. Und als dieses Fundament ganz am Anfang gelegt wurde, da gab es schon einen Eckstein, an dem alles sich ausgerichtet hat. Und das ist eben der Herr Jesus. Vers 21. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ihr merkt, der Tempel ist noch nicht fertig. Und auch nach 2000 Jahren dürfen wir sagen, es wird immer noch an diesem Tempel gebaut. Er wächst noch. Und das Ziel ist immer dasselbe. Nicht irgendein Tempel, sondern ein heiliger Tempel. Und damit das funktioniert, bleibt weiterhin Jesus der Eckstein, an dem wir uns alle ausrichten. Also wir schauen quasi jeder Einzelne, der Teil dieses Tempels wird, schaut auf den Eckstein und lässt sich vom Eckstein ausrichten, damit er da in diesen ganzen Tempel hineinpasst. Das meint dieses zusammengefügt. Wenn ich mich auf Jesus ausrichte, dann werde ich passend für den heiligen Tempel, weil er ist, wenn man so will, der heilige Eckstein, der für uns alle dann das Maß vorgibt. Er ist das verbindende Element. Und jetzt eben das absolut Großartige, Vers 22. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass der Epheserbrief sich an Heidenchristen richtet. Und hier ist das die ganze Zeit der Fall. In ihm werdet, merkt ihr, auch ihr. Dieses völlig ungewohnt. Ich habe einen jüdischen Gott, der einen neuen Tempel baut aus Menschen. Und wir Heiden dürfen da auch mit dabei sein. Wir werden mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind als Gemeinde der Tempel Gottes, in dem Gott selber durch seinen Geist lebt. Und das ist einfach eine unerhörte Entwicklung. Das ist ein unerhörtes Vorrecht. Und deswegen lasst uns kurz hören, was Petrus dazu sagt. Petrus sagt nämlich im ersten Petrusbrief zu genau solchen Leuten wie uns, dass wir bei diesem Bauprojekt bitte mitmachen. Es ist nämlich eine Sache zu sagen, du bist Teil von Gottes Tempel. Es ist eine ganz andere Sache, die Frage zu stellen, bist du Teil von Gottes Tempel? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Du bist ein Stein, du gehörst zum Tempel Gottes. Darf ich dich persönlich fragen? Bist du in dieser Gemeinde, wo du dazugehörst, was bist du? Sesselwärmer oder lebendiger Stein? Bist du jemand, der sagt, ja, ich lasse mich aufbauen, ich lasse mich einbauen? Gehst du zur Gemeindeleitung und sagst, hört her, ich habe 3 Stunden Zeit, was braucht ihr? In der Woche. Wir hatten das heute beim Essen. Ich möchte gar nicht, dass die jungen Leute so viel mitarbeiten. Die sollen mehr in der Bibel lesen und über die Bibel nachdenken. Wir brauchen reife, erwachsene Christen. Und da kommt man nur hin, wenn man vorsichtig mit den jungen Pferden umgeht. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frage ist, bist du, hier, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Bist du dabei, dich aufbauen zu lassen? Hängst du dich mit deinen Gaben da, wo Gott dir Möglichkeiten gibt? Nochmal die Idee von vorhin. Du bist ein Kunstwerk. Du bist dazu berufen, gute Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Und jetzt bist du auch noch ein lebendiger Stein. Lässt du dich einbauen? Nochmal, die Gabe des Sesselwärmens ist keine geistliche Gabe. Zumindest nicht im Neuen Testament. Und was Paulus hier ganz stark tut, er erklärt tatsächlich den Heidenchristen, wer sie sind. Wir müssen das richtig gut verstehen. Christentum ist nicht Judentum 2.0. Christentum ist etwas ganz anderes. Es ist ein neuer Bund Gottes mit einem neuen Bundesgefolg. Und aus Gnade, durch Glauben, sind die Heiden mit dabei. Das war von Anfang an die Idee, die Gott hatte. Gott wollte immer schon alle. Er fängt halt nur an einer Stelle mal an. Und weil er alle will, weil er uns will, weil er will, dass wir mitmachen, dabei sind. Deswegen gibt es einen Moment in der Heilsgeschichte, wo er Leute losschickt mit dem Auftrag, so, jetzt haben wir die Juden, jetzt schnappen wir uns auch noch die Heiden. Epheser Kapitel 3, Vers 1, deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Weil Gott euch wollte, weil ihr dabei sein dürft. Deswegen sagt Paulus, sitze ich hier im Gefängnis. Für euch. Weil mein Job ist der, euch zu erreichen und das habe ich gemacht und die Missionstätigkeit an den Heiden hat mich halt ins Gefängnis gebracht. Die hat mich weit von zu Hause weggeführt, aber nur deshalb, weil Gott den Wunsch hatte, Heiden mit dem Evangelium zu erreichen. Und deswegen sitze ich jetzt im Gefängnis. Nicht so, ihr seid schuld, aber irgendwie schon. Ja, wenn Gott euch nicht gewollt hätte, dann würde ich jetzt hier nicht im Gefängnis sitzen. Da würde ich jetzt, was weiß ich, ja, so neben Gamaliel meine Professur für alttestamentliche Theologie irgendwo in Jerusalem haben. Hatte aber nicht. Epheser Kapitel 3, Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Ich hatte am Anfang gesagt, der Epheserbrief ist insofern ein interessanter Brief, als da steht zwar in einigen Handschriften, dass er an die Gemeinde in Ephesus geschrieben ist, aber in vielen Handschriften fehlt das. Und es ist deshalb so überraschend, weil in dem Brief auch die persönlichen Grüße fehlen. Und weil hier steht jetzt, wie, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Man sieht, wie wenig vertraut Paulus mit den Briefempfängern ist. Er hat aber 2,5 Jahre alleine in Ephesus gelebt. Er kannte da viele Leute. Das heißt, wir merken, die Briefempfänger müssen ein bisschen breiter verstreut leben. Das können nicht nur die Geschwister in Ephesus sein. Er kann hier an der Stelle wirklich nur annehmen, dass sie davon gehört haben, dass er derjenige ist, dem Gott die Verwaltung der Gnade gegeben hat. Was meint er damit? Er meint, wenn er von der Verwaltung spricht, 2 Dinge. Zum einen steckt hinter diesem griechischen Wort Verwaltung die Idee eines Plans. Gott hat einen Heilsplan. Und zum zweiten steckt dahinter die Idee eines Auftrags. Gott beauftragt Paulus, das Evangelium zu predigen, den Heiden. Und dass er das tut, das ist mit Gnade Gottes gemeint. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Ihr habt doch wohl davon gehört, dass es jemanden gibt, den Gott beauftragt hat, euch das Evangelium zu predigen. Euch Heiden. Und dann heißt es in Vers 3, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Wir werden gleich noch schauen, worum es sich bei dem Geheimnis handelt. Ihr wisst noch, Geheimnis ist das, was man nicht wissen kann, bis Gott es offenbart. Aber wenn man es dann offenbart bekommt, ist es eigentlich rein sprachlich für uns kein Geheimnis mehr. Okay. Hier erst einmal nur der Hinweis auf die Offenbarung. Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Offenbarung ist die Grundlage im Allgemeinen für Prophetie. Das ist etwas, wo ich nicht drauf komme, wenn ich alleine nur nachdenke. Und das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, das ist ein Geheimnis, das ihm offenbart wurde, wenn man sich die Frage stellt, wann? Wahrscheinlich vor Damaskus. Paulus, der große Christenverfolger, reist nach Damaskus, um dort die Gemeinde zu verfolgen. Und er schreibt dann im Galaterbrief über diesen Moment, wo er vor Damaskus dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er schreibt darüber, Galater 1, Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Also das Evangelium ist nichts, was sich Menschen ausgedacht haben. Hat sich nicht jemand hingesetzt und überlegt, oh, wir brauchen mal einen coolen neuen Weg der Errettung. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt. Also das ist spannend. Also er hat es auch nicht. Er hätte es ja hören können, vielleicht von den Aposteln. Aber irgendwie hat er da weggehört. Ich frage mich, wie das geht. Aber er kann sagen, so richtig klar geworden, worum es dabei eigentlich geht, das war wo ganz anders. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und wenn man dann im Galaterbrief weiterliest, dann beschreibt Paulus, wie sich sein Leben durch die Begegnung mit Jesus vor Damaskus verändert hat. Und deswegen glaube ich, dass genau da die Offenbarung stattgefunden hat. Da wurde ihm klar, was ist eigentlich das Evangelium. Da hat es so richtig Klick gemacht. Und wenn Paulus von einem Geheimnis spricht, dann bedeutet das auch, weil das muss eine Offenbarung sein, das heißt, das, was da offenbart wurde, befindet sich nicht als Verheißung im Alten Testament. Wenn es im Alten Testament eine Verheißung gäbe, die sich jetzt einfach nur erfüllt, und das wäre das Geheimnis, dann hätte man einfach durch Nachdenken, durch Bibelstudium draufkommen können. Aber Paulus sagt, genau das ist es nicht. Es ist etwas anderes. Es ist etwas, was wir noch nicht im Alten Testament finden. Und jetzt ist die Frage, worum geht's dabei? Epheser 3, Vers 4. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. So, ich mache mal eine kleine Zäsur hier. Hier steht etwas, was mir in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Hier steht, dass Paulus sich für Christen wünscht, dass sie geistliche Zusammenhänge verstehen. Und wisst ihr, was dazu nötig ist? Ja, dass wir lesen. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber man kann sagen, es ist wichtig, dass wir lesen und nachdenken. Und ich möchte euch Mut machen an dieser Stelle, gerade wenn ihr jung seid. Okay, ja, ihr seid in eine Zeit hineingeboren, wo Lesen und Nachdenken, das ist nicht mehr wichtig. Und das ist gruselig. Ich kann nur wiederholen, was ich an anderer Stelle gesagt habe. Reduziert den Konsum von Reels, Shorts, Clips. Ja. Es gab früher diese Bändchen, WWJD. Kennt ihr die? What would Jesus do? Heute würde das heißen, what would Jesus download? Das ist das, wo wir uns heute Gedanken machen müssen. Was schaue ich mir an? Was lade ich mir herunter? Womit kastriere ich mein Denken? Das ist die Frage. Und das Problem ist, wir haben es mit einer Buchreligion zu tun. Und wenn wir nicht mehr lesen, nicht mehr vorlesen, nicht mehr nachdenken können, dann haben wir ein echtes Problem. Ihr lieben jungen Schwestern, die ihr noch keinen Mann habt, heiratet keinen, der nicht denken kann, keinen, der nicht lesen kann. Tut's einfach nicht. Es ist besser, ein Leben lang Single zu bleiben, als einen dummen Mann zu heiraten. Epheser Kapitel 3, Vers 4. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Vers 5. Jetzt geht es um das Geheimnis, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Also da gibt es die anderen Zeiten, das ist das Alte Testament, da konnte man dieses Geheimnis noch nicht sehen. Das gab es noch nicht. Aber jetzt wird den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist etwas offenbart. Die kriegen das und können jetzt damit das Fundament von Gemeinde legen. Ja, das ist die Stelle, wo ich sage, bei Apostel und Propheten handelt es sich eben um neutestamentliche Propheten. Die Propheten des Alten Testaments wussten nichts von dem Geheimnis des Christus. Sie wussten nichts von der Beziehung zwischen dem Christus und dem Bundesvolk des neuen Bundes. Sie wussten nichts von einem Evangelium, das frei vom mosaischen Gesetz war und damit alle Heiden einlädt, Teil der Familie Gottes zu werden. Frage: Worin besteht das Geheimnis, das jetzt natürlich nicht mehr geheim ist? Es ist ja offenbart worden. Vers 6. Und das ist jetzt das Geheimnis. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. So, wir müssen diesen Punkt gut verstehen. Das Geheimnis besteht nicht darin, dass Menschen aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt werden. Das ist immer schon so gewesen. Auch ein Abraham oder ein David, könnt ihr in Römer 4 nachlesen. Das war schon immer so. Das Geheimnis besteht auch nicht darin, dass Gott vorhatte, die Heiden durch Abraham zu segnen. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 12, Vers 3, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war immer schon klar. Irgendwie gibt's Segen für die Heiden. Oder in Jesaja 49, Vers 6, da spricht Gott, der Vater, zum Knecht Gottes, also zu dem Messias, zum Sohn. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Auch das ist immer schon klar. Die Enden der Erde sollen gerettet werden. Das ist auch nicht das Geheimnis. Frage, worin besteht dann das Geheimnis? Das Geheimnis besteht darin, dass es eine neue Entität gibt, eine neue Gruppe gibt aus Heiden und Juden. Die Verheißung an Abraham erfüllt sich durch das Evangelium, nicht dadurch, dass alle Menschen Juden werden, sondern indem Juden und der Rest der Welt, wenn sie gläubig werden, zum Leib Christi werden. Und dieser Bezug, dass Heiden nicht jüdisch werden, sondern zusammen mit den gläubigen Juden, wie heißt es hier, Miterben, Mitglieder am gleichen Leib, Mitteilhaber der Verheißung sind. Das ist das Geheimnis. Gott erschafft in Christus aus dem gläubigen Überrest des jüdischen Volkes und aus einer Unmenge an gläubigen Heiden eine neue Entität. Ich zitiere mal 1. Petrus 2, Vers 9, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das ist das Geheimnis, dieses komplett Neue. Epheser 3, Vers 7, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Und Paulus sagt jetzt von sich, Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Ich finde das absolut spannend, wie Paulus sich immer noch ein Stück weit seiner Unwürdigkeit bewusst ist. Er nennt sich in 1. Korinther 15 den Geringsten der Apostel. Er nennt sich in 1. Timotheus 1 den Ersten der Sünder. Und er tut das, weil er um eine Sache weiß, nämlich um seine Vergangenheit. Paulus war die treibende Kraft hinter der Verfolgung der jungen Kirche. Und Paulus kann einfach, auch hier im hohen Alter, er kann einfach nur staunen, was durch die Gnade Gottes aus ihm geworden ist. Dass gerade er, den Heiden das Evangelium predigen darf. Und jetzt merken wir wieder, er tut das und wir merken hier, wenn er das tut, das Evangelium predigen und was wir jetzt beschrieben haben, ist ja alles Evangelium. Wir merken, Evangelium ist viel, viel mehr als nur eine Anleitung, um nicht in die Hölle zu kommen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann predigen wir den unausforschlichen Reichtum des Christus. Das heißt, das, was wir als Christen in Christus haben, dadurch, dass wir mit Jesus leben, dass er der Herr in meinem Leben ist, das ist so ein immens großer Schatz, dass wir ihn niemals erfassen werden. Also auch in alle Ewigkeit wirst du den Schatz dessen, was du in Jesus geschenkt bekommen hast, du wirst es nicht erfassen. Du kannst eine Million Jahre darüber nachdenken und du wirst es nicht erfassen. Es ist unausforschlich. So gewaltig ist das. Das ist das, was ich vorhin sagte. Eine Ewigkeit lang möchte Gott uns mit seiner Güte beschenken. Wir werden eine Ewigkeit lang feiern, mit Gott zu leben. Und wenn du mich fragst, wie das gehen soll, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich denke nur, wisst ihr, ich bin ja ein sehr einfach gestrickter Mensch. Das heißt, wenn ich mit meiner Frau zu meinem Lieblingsitaliener gehe, dann ist das schön. Und ich nehme diesen Moment, der einfach schön ist und denke mir, ja, wenn der nicht aufhört, das wäre schon nice. Aber jetzt kommt das und ich weiß, es wird mehr und mehr und noch viel mehr sein. Und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn wir einmal Auferstehungsleib haben, wird das anders sein. Nochmal, In dem Evangelium, das Paulus predigt und das wir auch glauben, da verschenkt sich Gott an eine neue Menschheit. Und diese Idee, das ist kein Plan B, das war von Anfang an so gewollt. So heißt es in Vers 9, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Diese Verwaltung des Geheimnisses, ihr erinnert euch, Plan und Auftrag, diese Verwaltung des Geheimnisses, die hatte ihren Anfang in Gott. Und das Ziel war immer dasselbe, durch Christus eine neue Menschheit zu schaffen, die so mit Gott verbunden war, wie es Kinder mit ihrem Vater sind. Und die Aufgabe von Paulus besteht darin, diesen Plan, die Verwaltung des Geheimnisses ans Licht zu bringen. Und vielleicht müssen wir noch mal gut verstehen, was hier steht. Das Angebot der Errettung an alle Menschen, die Einheit aus Juden und Heiden im Leib Christi, die Entstehung der Ekklesia des Messias war von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, Gottes Ziel. Du warst von Anfang an Gottes Ziel. Ich weiß nicht, ob du es glauben kannst, aber wenn du denkst, boah, manchmal fühle ich mich klein und unbedeutend und vielleicht auch so ein bisschen mickrig. Du warst von Anfang an Gottes Ziel. Warum macht Gott das? Warum geht Gott so einen schrägen Weg? Das ist ja wirklich so, du schaust dir das an, du denkst drüber nach und irgendwann macht das so ein bisschen klick, klick, klick und du kriegst das dann so irgendwie zusammen. Warum will Gott eine solche neue Menschheit schaffen? Aus vielen kleinen Kunstwerken, die alle dadurch zusammengebracht werden, dass sie an denselben Christus glauben, denselben Eckstein haben. Warum macht er das? Und die Antwort in Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Wenn wir uns Gemeinde anschauen als eine multiethnische, eine multikulturelle, eine himmlische Gemeinschaft von Leuten, die alle zum Leib Christi gehören, wenn wir ihre Entstehung, aber eben dann auch, wie sich in ihr Glauben und Gnade und Gerechtigkeit miteinander verbinden, wenn wir uns all das anschauen, was da passiert, dann tut Gott es, weil er möchte den himmlischen Mächten etwas von seiner mannigfaltigen, wir könnten auch übersetzen, vielschichtigen Weisheit demonstrieren. Und wisst ihr was? Ein klein bisschen von dieser Weisheit, die so groß ist und die weltweite Gemeinde geschaffen hat, darf sich dann tatsächlich auch in jeder Ortsgemeinde offenbaren. Ja? An der Stelle, wo sich in deinem Leben Christus offenbart. Also etwas von der Weisheit Gottes, dieses Große zustande zu bringen, wird in deinem Leben an der Stelle sichtbar, wo du es zulässt, dass der Heilige Geist dich Stück für Stück in das Bild Christi verwandelt. Da wird bei dir ganz persönlich diese Weisheit lebendig. Da, wo Christus Gestalt gewinnt und da, wo wir uns und natürlich auch die Welt um uns herum mit seinem Charakter, mit der Frucht des Geistes beschenken. Vers 11. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Nochmal dieser Gedanke, die Idee ist ewig. Das war schon immer so geplant. Gott wollte eine neue Menschheit, eine Menschheit, die sich wodurch auszeichnet? Vers 12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihm. Das hatten wir schon. Das ist dieses ultimative Vorrecht aller Gläubigen. Durch den Christus, durch den Glauben an Jesus haben wir Freimütigkeit und Zugang. Diese beiden Begriffe gehören zusammen und bilden eine Einheit. Und immer dann, wenn zwei Begriffe zusammengehören und eine Einheit bilden, spricht man von einem Hendiadioin. Schön, ne? Das gibt tolle Worte. Hendiadioin. Ja? Hen eins, dia durch, dioin zwei. Das haben wir im Deutschen auch, man kann sich um Kopf und Kragen reden. Aha, ja, wir haben zwei Sachen gesagt. Oder im Großen und Ganzen. Wenn man solche Sachen sagt, dann ist das eine Redewendung, denkt man nicht mehr drüber nach, aber man sagt zwei Sachen, meint aber eins. Und von daher, das ist Hendiadioin. Das gibt es im Griechischen ein bisschen häufiger. Hier haben wir so eins. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht. Ja? Das ist eben irgendwie eins. Okay? Wir haben Freimütigkeit und Zugang zu Gott. Ja? Wir können ohne Angst freimütig, voller Vertrauen in Zuversicht zu Gott kommen. Wir haben wirklich einen Vater im Himmel, der uns in jedem Moment in Liebe zugetan ist. Darum geht es. Vorletzter Vers, Epheser Kapitel 3, Vers 13. Da heißt es: Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. So, wir sind privilegiert. Ich glaube, das habt ihr jetzt alle mitgekriegt. Also wenn nicht, hört euch den Vortrag einfach nochmal an. Wir sind so privilegiert, dass wir angesichts von Leiden nicht mutlos werden dürfen. Auch dann nicht, wenn wir andere Leiden sehen, von denen wir vielleicht viel gelernt haben. Das kann schon mal sehr bedrücken. Hier spricht Paulus von Leiden, die für uns, also die für die Epheser sind. Und so wie Paulus seine Bedrängnisse für euch bezeichnet, ja, Arbeiter im Reich Gottes werden leiden, sie werden für ihren Dienst einen Preis bezahlen. Das gehört dazu. Aber obwohl das dazu gehört, darf das uns, die wir von diesen Leuten profitieren, das darf uns nicht mutlos machen. Okay? Also nur weil du siehst, dass es jemandem schlecht geht, von dem du viel gelernt hast, lass dich bitte nicht runterziehen. Vielmehr gilt es in so einem Fall, es gilt zu verstehen, dass Leiden und Ehre, beziehungsweise man könnte auch übersetzen hier mit Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit gehören immer zusammen. Und ich möchte euch das an einer anderen Stelle noch mit dem letzten Vers zeigen. Also deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Es ist unsere Herrlichkeit, Leute zu kennen, die bereit sind, für ihren Glauben zu leiden und wirklich etwas einzusetzen, damit wir wachsen dürfen. So wie es in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 11 heißt: Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.